D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Kennt ihr die Zeit noch, in der Handys und Computer Neuland waren? Wie schön, oder? Da gehen wir heute hin in der Sendung. Wir machen eine kleine Zeitreise. Wie war das eigentlich damals, das erste Handy in der Hand zu halten? Welche Gefühle hatte man beim Verschicken der ersten Mail? Neue Techniktrends wurden traditionell immer auf der Computermesse Cebit vorgestellt. Und die läuft ja bekanntlich gerade. Was hat sich nicht durchgesetzt an diesen Techniken? Wir machen heute mal den Reality-Check in dieser Sendung. Außerdem reden wir mit jemandem, der mit Zlatan Ibrahimovic geredet hat. Näher kann man leider nicht rankommen momentan an diese Ikone, an diesen beeindruckenden Fußballer, den Schweden. Wir wollen wissen, was macht ihn eigentlich so liebenswert und was können wir für unseren Alltag von Zlatan lernen. Ich trage heute Nummer 10 wie Zlatan, kann aber nicht so kicken. Thilo Jahn ist mein Name.
D-Radio Wissen.
Heute war Rundgang angesagt. Rundgegangen ist Angela Merkel in Hannover auf der Cebit. Noch immer Deutschlands wichtigste Technologiemesse. Die Messe, die gibt's schon 30 Jahre. Und wir drehen an dieser Stelle mal ganz kurz die Zeit ein bisschen zurück. Denn auf der Cebit, da wurden einige Sachen vorgestellt, die es in der Tat dann ins echte Leben geschafft haben. Ja, es gab auch einige sehr schöne Flops. Und diese Flops kennt Christian Schmidt aus unserer Redaktion. Fangen wir doch damit an, mit deinem Lieblingsflop.
Ist schwer, muss man sagen. Da war schon ein paar Klopper dabei, mit denen müsste man jetzt eigentlich fast Mitleid haben. Da wäre zum Beispiel der Apple Newton.
Okay.
Kennst du?
Nee, Apple schwierig. Newton? Bin ich nicht bei.
Siehst du, war auch kein Erfolg. Es war ein Taschencomputer, den Apple da raushauen wollte. Erstmals vorgestellt 1994. 640 Kilobyte Arbeitsspeicher, also mal so ungefähr 4000 Mal langsamer als ein iPhone von heute. Dafür gleich groß. Ja, und im Grunde genommen konnte man nicht viel mehr machen als Termine notieren. Und das hat leider auch oft nicht funktioniert. Das Ding ist gefloppt. Das Witzige ist, es hat damals genauso viel gekostet wie heute ein iPhone 6. Also da ist Apple seinem Prinzip von überteuerter Hardware auf jeden Fall treu geblieben.
Apple Newton. Auf der Cebit, die gerade stattfindet, geht es um den nächsten, unter anderem um den nächsten Mobilfunkstandard 5G. Wir haben euch darüber informiert. Jason Wegener schreibt bei Facebook bei uns, ich warte auf 6G. Könnt ihr nochmal nachhören, dieses Stück auf dieradiowissen.de oder mitdiskutieren bei uns bei Facebook. Jetzt ist es mit dem schnellen Internet auf dem Smartphone ja aber auch nicht so lange her, oder?
Dass es gibt. Das stimmt. 1996, das war so ein Boomjahr für Handys. Die Tagesschau, die war damals richtig aus dem Häuschen.
Ein Beispiel, das Handy mit eingebautem Computer, inklusive Fax, E-Mail und Internetzugang. Auf der Cebit wird es zum ersten Mal präsentiert. Im Handel soll es ab Sommer sein für rund 3000 Mark.
Stark. Man kann faxen mit diesem Teil. Da waren sicherlich diese 3000 Mark gut investiertes Geld.
Auf jeden Fall. Also, das war vor 20 Jahren. Das war so eine Zeit, wo die alten Technologien irgendwie noch da waren, aber von neuen dann abgelöst wurden und dann kamen eben solche Twitter bei raus. Das war eine Zeit, da kam so gerade das Internet bei den Privatnutzern an und es war so neu, dass alles erstmal erklärt werden musste. Und dass sich das mit diesem Internet so alles durchsetzen würde, da war man sich gar nicht so sicher.
Würde es denn sich jetzt für mich lohnen, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was findet man denn da überhaupt?
So eine Entscheidung würde ich dir nicht abnehmen wollen, aber ich kann dir mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. E-Mail ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das ist die Möglichkeit, persönliche Briefe per Computer und Leitung dann auszutauschen. Das geht erstens schnell und ist zweitens preiswerter als ein Fax oder ein Brief.
Eigentlich immer süß, diese Dinger zu hören, ne? Aber auch ein bisschen fies natürlich, sich da so lustig zu machen drüber an dieser Stelle. Wir können es ja vielleicht positiv drehen. War ja nicht alles schlecht auf der Cebit. Hast du denn ein paar positive Highlights aus den letzten 30 Jahren?
Auf jeden Fall, das hier.
Put the Commodore Amiga 2000 to work for you. Only Amiga makes it possible.
Wie geil. Amiga, das war, die waren bei der allerersten Cebit 1986 dabei, während in den gleichen Messenhallen noch übrigens Schreibmaschinen ausgestellt wurden. Amiga hat damals den Heimcomputer revolutioniert. Man musste nicht mehr coden können, um einen Computer zu benutzen. Und die haben im Grunde genommen die grafische Oberfläche erfunden, die wir heute noch nutzen, mit Desktop und Maus. Und mit dem Commodore haben sie auch zum ersten Mal vernünftiges Gaming ermöglicht. Das Ding ist quasi die Mutter aller Spielekonsolen. Amiga gibt's heute nicht mehr, aber alle, die heute was mit Bild und Ton und Text machen, können den Pionieren von damals sehr dankbar sein.
Sehr schön. Die Cebit, sie läuft dieses Jahr, wird sie 30 Jahre alt. Christian Schmidt und ich sagen Glückwunsch zum Geburtstag. Gibt's noch einen schönen Sound eines Pagers? Ach, einfach klasse, ja, dieses Ding.
Hatten wir doch alle.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Norwegen. Schauen wir kurz auf den Tag. In Norwegen ging heute nämlich ein Prozess los. Es ging um die Haftbedingungen von Anders Breivik. Der sagt, seine Isolationshaft verletzt seine Menschenrechte. Sein Anwalt argumentiert, diese Art der Haft wirke sich auf die psychische Gesundheit aus. Wir haben heute mit unserem Korrespondenten in Oslo gesprochen, Carsten Schmieste, über diese Haftbedingungen. Ich wollte von ihm wissen, warum Breivik denn eigentlich jetzt klagt.
Ihm gefällt, glaube ich, vor allem mal nicht, dass er kaum Menschen sieht. Das ist ja nun der Sinn einer Isolationshaft. Er hat seit Jahren keinen privaten Besuch mehr bekommen. Seine Mutter ist 2013 gestorben. Und wenn er jemanden sieht, dann ist es entweder das Gefängnispersonal oder aber sein Anwalt und selbst den Anwalt nur durch eine Glasscheibe. Und das ist etwas, was nach seiner Meinung nicht geht, was ihn erniedrigt, was eben eine unmenschliche Behandlung ist. Die übrigen Umstände seiner Haft sind von außen betrachtet eigentlich eher ganz ordentlich. Der hat 3 Zellen zur Verfügung, eine, in der er lebt, eine, in der er liest und ein Computer steht da auch rum, eine mit Fitnessgeräten. Er hat eben diesen Computer, zwar kein Internet, aber einen Computer, er kann Videospiele spielen, er hat einen Fernseher, also eine ganze Menge Luxus eigentlich, den sonst Häftlinge nicht unbedingt haben.
Wie sieht denn da das norwegische Gesetz genau aus? Darf er denn das einfach so einklagen?
Natürlich hat er auch als inhaftierter und verurteilter Verbrecher noch die Rechte zu klagen und für seine Rechte einzuklagen. Genau von diesem Recht macht er jetzt Gebrauch seit heute Morgen. Das sehen die Norweger zwar nicht gerne, aber sie sagen, okay, das ist eben unser Rechtsstaat. Wir sind da sehr offen, sehr liberal und dann müssen wir es auch mal ertragen, dass einer wie Breivik nicht nur den Staat verklagt, sondern dass er heute zu Prozessbeginn, auch noch wo alle dachten, da kommt jetzt ein halbwegs gebrochener Mann aus der Isolationshaft mit frisch rasierter Glatze und dem Nazi-Gruß dort die Leute total gegen sich aufgebracht hat.
Was glaubst du, womit hat es zu tun mit dieser provokanten Geste? Hat er einfach nichts eingesehen?
Das ist ja der einzige Schluss, den man daraus ziehen kann. Unbelehrbar und aber noch viel schlimmer. Mir tut eigentlich heute nur einer leid, nämlich sein Anwalt, dessen ganze Strategie ja mit dieser Geste zusammengebrochen ist. Wenn jemand sagt, mein Mandant hat schon schwere Schäden davongetragen durch den Entzug menschlicher Kontakte und das ist auch sichtbar und da tritt einer auf, dem sieht man überhaupt nichts an, dann ist das Ding eigentlich gelaufen.
Und hört sich so ein bisschen an, als ob die sich da nicht absprechen vorher, oder?
Die werden sich abgesprochen haben. Die Frage ist eigentlich ja beantwortet. Offensichtlich hat Breivik sich nicht an Absprachen gehalten. Und der Anwalt hat hinterher noch versucht zu retten, was eben nicht mehr zu retten war. Er hat gesagt, nein, das ist eigentlich alles ganz anders. Breivik geht es in diesem Prozess nicht darum, wieder mal auf die Bühne zu kommen, die Bühne der Öffentlichkeit. Er will doch wirklich nur bessere Haftbedingungen. Aber genau das Gegenteil ist natürlich jetzt bei den Leuten angekommen. Da benutzt einer mal wieder das Rechtssystem für seine Provokation.
Und dann höre ich so ein bisschen raus, dass diese Geste ihm dann de facto auch zum Verhängnis werden kann, was seine Chancen auf ein Entgegenkommen seitens der Richter anbetrifft?
Ist im Moment meine Deutung, aber auch die Deutung vieler anderer Leute, die den Prozess beobachten. Der Anwalt selbst war auch völlig verzweifelt, hat gesagt, es gibt etwas, was man in einem norwegischen Gerichtssaal nie machen darf. Und das ist der Nazi-Gruß. Und genau das ist passiert. Allerdings, das sind Juristen. Die ziehen jetzt erstmal ihr Programm durch. Breivik wird morgen 3 Stunden lang in eigener Sache reden können. Und am Ende wird geguckt. Der Prozess geht ja bis Freitag und das Urteil kommt erst in den Wochen danach. Aber ich glaube eben aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, der wirkt einfach nicht gebrochen. Mhm. Und dann kann er nicht klagen, er sei gebrochen.
Aber man gibt ihm dann trotzdem die Plattform, dass er dann morgen zum Beispiel 3 Stunden sprechen darf.
Er wird ein kurzes Statement abgeben nach allem, was wir jetzt wissen und dann werden die Kameras abgeschaltet. Er wird da nicht 3 Stunden lang zu sehen sein im Livestream und überall, wo man Fernsehen gucken kann. Auch, so sagte die Richterin im Vorfeld schon, um zu vermeiden, dass er womöglich kodierte Signale an die rechtsextreme Szene aussendet. Aber sicherlich eben auch, weil man es einfach nicht erträgt, dass der Kerl da den rechten Arm hochzieht.
Wann wird mit einem Urteil der Richter in dieser Sache zu rechnen sein?
Ganz genau wissen wir es nicht. Einige sagen noch im Frühling, andere sagen innerhalb der nächsten 4 Wochen. Auf jeden Fall nicht am Freitag, am letzten Prozesstag, da steht fest. Aber ich denke dann doch relativ zügig. Aber das wird nicht das Ende sein. Denn wenn der Staat verliert und Breivik Recht bekommt, wird der Staat in Berufung gehen. Umgekehrt hat Breiviks Anwalt erklärt, wenn wir hier verlieren, gehen wir bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Soweit sind wir aber noch nicht. 21 Jahre ist die Höchststrafe in Norwegen. Danach wird geprüft, ob von einer Person noch eine Gefahr für die Gesellschaft ausgeht. Es gibt keine lebenslange Haftstrafe. Haft hat in Norwegen immer das Credo und den Sinn der Resozialisierung, auch in so einem Fall wie dem von Anders Breivik. Für D-Radio Wissen hat sich den ersten Tag im Prozess Carsten Schmieste angeschaut.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Früher war Öl, jetzt sollen es Buntstifte sein. Die Rede ist von Nigerias Wirtschaft, die ist schwach. Damals hat man mit dem Export von Öl viel Geld verdient. Das geht jetzt nicht mehr so gut. Deshalb will das Land Arbeitsplätze schaffen und wieder mehr einnehmen mit der Produktion von Blei und Buntstiften, made in Nigeria. Über diese Pläne habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Westafrika gesprochen, Jens Borchers. Ich wollte von ihm wissen, wie realistisch das denn ist, dass Nigeria seine Wirtschaft mit Buntstiften wieder in Gang bringt.
Das ist nicht realistisch, glaube ich. Ich glaube, so ist es auch nicht gemeint, sondern der Minister hat gesagt, da sollen 400.000 Jobs durchgeschaffen werden. Ob das dann wirklich so eintritt, das sehen wir nochmal. Aber die Idee weist ja auf was ganz anderes hin. Es wäre besser, wenn Buntstifte oder Bleistifte in Nigeria selbst produziert würden, anstatt dass man für sehr teuer importierte Produkte Devisen ausgibt. Und da sind Buntstifte oder Bleistifte nur ein Beispiel. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Tomatenpaste oder Tomatenmark. Das ist unerlässlich für die ganz normale Durchschnittsküche. Nigeria produziert auch Tomaten, 1,5 Millionen Tonnen im Jahr. Aber Nigeria gibt pro Jahr fast eine halbe Milliarde Dollar aus, um Tomatenmark zu importieren. Das heißt, die Kapazitäten im eigenen Land reichen nicht aus, obwohl es genug Tomaten gäbe. Die nigerianische Regierung meint, so geht es nicht. Sie will mehr heimische Produktion. Es geht wirklich um diesen Hintergrund, in Nigeria überhaupt eine nennenswerte Industrieproduktion aufzubauen. Damit hat das Land nämlich große Schwierigkeiten, weil es die ganze Zeit immer nur aufs Erdöl geschaut hat. Und das will die nigerianische Regierung offensichtlich ändern.
Und diese nennenswerte Produktion dort soll mit den besonders technischen Möglichkeiten einhergehen, wenn man den Minister so richtig verstanden hat. Wie sehen denn diese technischen Möglichkeiten genau aus?
Ich fürchte, dass sich der Minister da sehr vergaloppiert hat, das als besonders technisch fortschrittlich zu bezeichnen. Für die Bleistiftproduktion bedarf es keiner wilden Technologien. Ich glaube, was der Minister eher gemeint hat, ist, wir sollten überhaupt mal anfangen, industrietechnische Kapazitäten aufzubauen, damit wir mehr eigene Produktion hinkriegen können. Anderes Beispiel, Nigeria ist ein riesen Erdölproduzent, muss aber Benzin oder Kerosin beispielsweise für Flugzeuge in irrsinnigen Mengen importieren. Warum? Weil die Raffineriekapazitäten im Land selbst nicht ausreichen, um genug Benzin und Kerosin zu produzieren. Das wäre etwas, wo schon sehr lange davon gesprochen wird, dass man das verbessern müsste, was aber nach wie vor bisher nicht in die Gänge gekommen ist. Und das sind die Dinge, die die nigerianische Regierung meint. Man muss endlich es schaffen, bei bestimmten technischen Produktionsweisen auf eine eigene Produktion zu kommen.
Wo macht sich denn im Alltag diese schwache wirtschaftliche Leistung bemerkbar?
Erstens, die Staatseinnahmen sinken. Zweitens, sehr viele Produkte sind sehr teuer, weil sie eben importiert werden müssen. Und die Zentralbank hat jetzt, weil die Währung sehr, sehr schwach ist, angefangen, eine Riesenliste von Produkten zu produzieren, die nicht mehr importiert werden dürfen, weil die Zentralbank Angst hat, dass die ganzen Devisen so schnell außer Land fließen. Drittens, die Arbeitslosigkeit steigt immer weiter, weil eben die Wirtschaft nicht mehr in dem Maße wächst, wie sie das in den vergangenen Jahren getan hat. Insofern, diese Schwäche der Wirtschaft, die schlägt wirklich überall durch. Primär dadurch, dass die Leute merken, es wird alles sehr schnell sehr, sehr viel teurer.
Generell kann man ja dann auch eigentlich gar nichts dagegen sagen, wenn irgendwie der Plan ist, bis 2018 400.000 neue Jobs irgendwie zu kreieren. Im Land selbst zu produzieren ist sicherlich dann auch so ein sinnvoller Ansatz, als zu exportieren. Wie realistisch siehst du das ganze Szenario?
Ich glaube, das ist etwas, was schon realistisch ist. Es braucht nur einfach Zeit. Und viele Nigerianer sind sehr, sehr ungeduldig. Der Wirtschaft geht es seit mindestens 2 Jahren nicht besonders gut. Und solche Strukturreformen in Gang zu bringen, tatsächlich eine Industrieproduktion in nennenswertem Umfang auf die Beine zu stellen, das dauert. Und deswegen sind viele Nigerianer ziemlich sauer, weil das nicht schnell genug kommt.
Nigeria möchte mehr Dinge im eigenen Land herstellen und weniger importieren. Das soll der Wirtschaft helfen. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Jens Borchers.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn ein Film besonders viele Fans hat, oder sagen wir mal eher besonders engagierte Fans, dann passiert, was wahrscheinlich so, ja, vielleicht der Ritterschlag für jeden Produzenten ist, Fans machen ihren eigenen Film, um dem Original die Ehre zu erweisen. Solche Fanfilme hat es immer mal wieder gegeben, bei Herr der Ringe zum Beispiel oder auch bei Doctor Who. Und jetzt haben wir einen neuen für euch zu bieten. Einmal Fanfilm Star Wars und einmal Fanfilm Star Trek. Das eine ist ein Happy End, das andere ist nicht so happy. Christian Schmidt aus unserer Redaktion, welche Geschichte, was machen wir zuerst?
Was willst du denn?
Was Gutes.
Okay, das ist die Geschichte von Sean Boo, Filmstudent aus Aachen. Der hat einen Star Wars Film gedreht für seine Bachelorarbeit. 18 Tage Dreh, 70 Leute, Produktionskosten im fünfstelligen Bereich, für das Sean dann auch seine Ersparnisse auf den Kopf gehauen hat. Und rausgekommen ist ein 18-minütiges, liebevolles Star Wars Derivat.
Stay close to me.
Also mit richtig fetten Kampfszenen von Menschen in aufwendigen Kostümen und Laserschwerten. Geile Computereffekte, also richtig gut gemacht. Und das haben mittlerweile auch andere gemerkt. Erstmal rund 6 Millionen Menschen, die sich das Ding innerhalb von einer Woche auf YouTube angeguckt haben.
Das ist ganz schön viel.
Und dann auch Talentscouts aus Los Angeles, die haben das Ganze gesehen und ihm schon Jobangebote zukommen lassen.
Also Fanfilm Star Wars hat auf jeden Fall ein Happy End. Jetzt die Geschichte ohne Happy End. Was haben wir da und was hat die mit Star Trek zu tun?
Da gibt's Streit. Die Klingonen-Nerds würden den Hollywood-Bossen wohl am liebsten das hier an den Kopf werfen.
Petak!
What? Das ist eine ganz schlimme Beleidigung. Habe ich heute im YouTube-Tutorial gelernt. Aber vielleicht dürfen Sie das noch nicht mal mehr sagen in Zukunft. Denn beim Fanfilm von Star Trek-Fans gibt es Urheberrechtsstreit. Paramount Pictures und die CBS-Studios, die das Ganze produzieren, die sagen, Klingonisch steht unter Urheberrechtsschutz. Und wer dagegen verstößt, wird verklagt.
Das ist natürlich jetzt kein schöner Umgang mit seinen Fans, ne?
Ja, ist gerade die höchste Eskalationsstufe eines sowieso schon fiesen Streits, der schon länger geht. Star Trek-Fans haben in den USA mehr als 1 Million Dollar gesammelt, um die Science-Fiction-Saga um ihren eigenen Film zu erweitern. Da haben jetzt aber die beiden Hollywood-Studios einen Strich durch die Rechnung gemacht und meinen, ihr könnt nicht einfach unsere ganzen geschützten Star Trek-Charaktere in euren Geschichten weiterleben lassen. Die gehören uns. Und die Fans sehen das nicht ein, kämpfen jetzt weiter vor Gericht, dass das Projekt realisiert werden kann. Oder, pass auf, wie der geneigte Klingone sagt,
Iulich Dutch Judge.
Das war jetzt was ganz fies, ekliges. Kann man nicht übersetzen.
Ja, müssen wir uns ja selber nachschauen oder was jetzt. YouTube-Tutorials für Klingonisch, auch eine schöne Sache. Christian Schmidt hat uns über 2 Fanfilme erzählt. Eine kriegt ein Jobangebot aus Los Angeles, die anderen Post vom Anwalt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir kommen ja eigentlich aus den Supers gar nicht mehr raus. Die Superliga, davon ist jetzt die Rede. Es war die Rede von Superwahlsonntag am Sonntag. Und heute ist wieder mal Super Tuesday. Super Tuesday in den Staaten. Es gibt Vorwahlen in gleich 5 Bundesstaaten. Florida ist mit dabei, Missouri, North Carolina, Ohio und Illinois. Wobei Illinois das amerikanische Hassloch ist. Wenn bei uns Dinge getestet werden auf ihre Tauglichkeit, dann bei den Menschen in Hassloch in der schönen Pfalz. Dort sitzt der deutsche Durchschnittsbürger und der Durchschnittsamerikaner, der sitzt eben wohl im Bundesstaat Illinois im Westen, am Lake Michigan, schön bei Chicago um die Ecke. Reden wir drüber mit Thomas Jäger, dem Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Guten Abend, Herr Jäger.
Guten Abend, Herr Jahr.
Warum kann man denn in Illinois besonders gut politische Marktforschung machen? Denn wenn ich es richtig recherchiert habe, dann ist so gut wie jeder Präsident, der dort gewählt wurde, richtig vorausgesagt worden.
Illinois wird deshalb gerne herangezogen, weil es sozusagen Amerika im Kleinen ist. Aha. Weil sich die Unterschiede zwischen den Bevölkerungen dort am ehesten abspiegeln. Also nehmen Sie an, was etwa die Bevölkerung angeht. Etwas weniger als 70% Weiße, 15% Schwarze, 15% Hispanics. Das ist sozusagen in Illinois der Durchschnitt, während in Iowa, wo die ganzen Vorwahlen begannen, sind es fast 90%. Weiße. Oder wenn in Mississippi gewählt wird, sind das fast 40% Schwarze, die zur Wahl gehen. Und das macht einen Unterschied aus, weil die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen immer noch wesentlich mit darüber entscheidet, welche Bildung man hat, welches Einkommen man hat, wie religiös man ist. Und das entscheidet letztlich auch über politische Orientierung.
Aha, also das heißt, Hautfarbe gibt dann in der Tat Aufschluss auf alle anderen Merkmale, die dann plötzlich für die Wahl relevant sind, oder wie?
Richtig, das hängt miteinander zusammen. Aha. Denn es wird ja nun immer getestet, ob diejenigen mit höherer Bildung oder nicht so hoher Bildung, mit einem hohen Einkommen oder nicht so einem hohen Einkommen, eher die Republikaner, die Demokraten wählen und welchen Republikaner und welchen Demokraten sie wählen. Und das hängt aber wesentlich immer noch davon ab, ob man eben in einer weißen oder einer schwarzen Community geboren worden ist.
Bleibt das denn in Illinois eigentlich immer gleich? Weil ich kann mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass sich da so ein bisschen Gesellschaft ja auswechselt, beziehungsweise dass sich diese Verhältnisse auch irgendwann mal verschieben.
Völlig richtig, die verschieben sich in den Vereinigten Staaten ja auch konstant und in Illinois wird das abgebildet. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Staat sozusagen alles zu bieten hat. Von einer Großstadt Chicago, die drittgrößte in den USA, bis zu ländlichen Gebieten, von industrieller Produktion, Maschinenbau, chemische Industrie bis hin zur Agrar. Industrie, Energieförderung. Es ist sozusagen alles querbeet in dem Land gegeben. Und das trägt dazu bei, dass es eben diesen Durchschnitt so abbildet.
Das heißt, wenn wir da ein Ergebnis haben bei den Vorwahlen, das wir natürlich hier in D-Radio Wissen morgen in Schaum oder Hase in der Frühsendung erfahren, dann kann man daraus auch schon schlussfolgern, wer die Kandidaten dann letztendlich sind. Also macht man da einen Deckel drauf dann?
Nee, leider nicht. Ach. Also so einfach ist es nicht. Und es ist eher so, dass dann in der Präsidentschaftswahl Illinois sozusagen der Staat ist, der immer vorgibt, wer wird gewählt. In den letzten 132 Jahren gab es nur 4 Präsidenten, die gewählt wurden, ohne in Illinois gewählt worden zu sein. Dazu gehörte George W. Bush, Jimmy Carter gehörte dazu und die anderen liegen schon ganz, ganz weit zurück. Aber bei den Vorwahlen, da muss man noch genau hinsehen dann, wie das wirklich ausgeht.
Also ist noch ein bisschen längerer Weg, wenn ich Sie jetzt schon mal dran habe, Herr Jäger. Nehmen wir doch mal die Ergebnisse vorweg. Wer wird es machen in Illinois? Bei den Demokraten Sanders oder Clinton?
Gute Frage und da würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen, denn man hat ja gesehen, letzt in Michigan ist gewählt worden, ist um die Ecke und da hat man die Prognose falsch gegeben, weil irgendwie zu wenig berücksichtigt wurde, wie viele junge Leute Sanders wirklich mobilisieren kann. Der hat da letztlich am Ende knapp gewonnen und spekuliert auch drauf, dass ihm das jetzt in Ohio, in Illinois wieder gelingen kann. Das wäre ein großer Stolperstein noch für Hillary Clinton. Die wird aber ein bisschen stolpern und dann trotzdem nominiert werden am Ende.
Ist es in Illinois mit den Republikanern und der Voraussage, wer es macht, dort ein bisschen einfacher?
Da ist es einfacher, aber in der letzten Zeit zunehmend spannend. Die ganze Zeit war Donald Trump relativ weit vorne, 12%, 15% vor seinen Mitbewerbern. Das ist jetzt zusammengeschmolzen auf 5%. Würde ihm auch noch reichen. Und wenn er den Staat gewinnt, wäre das ein ganz wichtiger Schritt zu seiner Nominierung. Aber mal sehen, Ted Cruz ist ihm da ein wenig auf den Fersen und der macht momentan so Erwartungsmanagement, sagt, ach, da wird mein Ergebnis nicht so gut werden und hofft natürlich insgeheim, dass es das dann doch wird.
Also ist spannend, heute Abend wird gewählt bei dem einen oder anderen in der 4. Staffel von House of Cards. Ganz real finden in den USA Vorwahlen statt, in 5 Bundesstaaten. Über die Besonderheiten von Illinois war das Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Ihnen einen schönen Abend noch. Tschüss.
Ihnen auch, Herr Jahn. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich weiß, viele wussten schon seit einiger Zeit, dass es passiert, aber seit heute ist es raus. Das Datum 4. September 2016. An dem Tag soll Mutter Teresa, die ehemalige Ordensschwester, Friedensnobelpreisträgerin mit dem weiß-blauen Kopfband, vom Papst höchstpersönlich heilig gesprochen werden, weil sie, und das ist das Wichtige an der ganzen Sache, ein Wunder bewirkt haben soll. Da haben wir uns gefragt, wie geht denn das eigentlich? Das wollen wir auch, ein Wunder wirken. Und mal ganz ehrlich, wer glaubt eigentlich sowas? Auserkoren für die Beantwortung dieser Frage haben wir die Radiowissen-Reporter Stefan Beuting.
Mutter Teresa wird am 4. September dieses Jahres noch heilig gesprochen. Weißt du warum?
Nein.
Nein.
Nein. Sag es mir.
Mach ich. Mutter Teresa hat mal eben ein Wunder vollbracht. Schauplatz ist die brasilianische Stadt Santos, 2008. Ein Mann hat mehrere Gehirntumore. Die Ärzte haben keine Hoffnung. Als er am 9. Dezember notoperiert werden soll, richtet seine Frau ihre Gebete in Richtung Mutter Teresa. Und wenig später ist ihr Mann symptomfrei und gesund. Unglaublich, oder?
Wow.
Sowas.
Wieso nicht?
Ich denke, dass das jetzt sehr viel mit dem Zufall zu tun hatte.
Aber ich denke schon, dass gewisse Menschen gewisse besondere Dinge verrichten können. Ob man das jetzt ein Wunder nennt?
Die katholische Kirche würde sagen, claro. Die Kanonisierung, also die Prüfung, ob jemand selig oder heilig gesprochen werden soll, die sieht nämlich vor, dass streng geprüft wird. Erklären kann das ARD-Korrespondent Gregor Hoppe. Der lebt und arbeitet in Rom und weiß, wie das geht.
Also da gibt es eben eine Heiligenkommission und die schickt dann eben Ärzte ihres Vertrauens, sieht dann die Unterlagen an und wenn die sagen, das ist mit normalen wissenschaftlichen Erkenntnissen, so wie wir sie heute allgemein haben, nicht zu erklären, dann plädiert man dann oder befindet, dass ein Wunder vorliegt.
Dabei hat Teresa wirklich Glück. Bis 1983 hätte sie für die Heiligsprechung mindestens 4 bestätigte Wunder wirken müssen. Heute reichen 2. Eins zur Seligsprechung und eins zur Heiligsprechung. was die Wunder alle gemeinsam auszeichnet, hinter jedem steckt eine pralle Geschichte.
Bei sowas denke ich, selbst wenn es mir selbst schwerfällt, das zu glauben, wenn es Leute gibt, die daran glauben und ihnen das hilft und Kraft gibt, wieso nicht? Das ist eine schöne Geschichte.
Wie zum Beispiel die, die Papst Johannes Paul II. Zum Heiligen gemacht hat.
Es gibt eine Costa Ricanerin, ne? Die heißt Floribeth Mora Diaz. 2011 hat die total heftige Kopfschmerzen, geht zum Arzt, kriegt die Diagnose Aneurysma. Das Ganze verschlechtert sich, keine gute Prognose, sie kommt nach Hause, kriegt die letzte Ölung. Alles rund um den Termin, wo Papst Johannes Paul auf dem Petersplatz selig gesprochen werden soll. Sie ist schon ganz schwach, betet, dass sie wach bleiben kann. 2 Uhr nachts sieht sie die Seligsprechung und über dem Bild, Fernseher, hängt auch das Bild von Papst Johannes Paul. Und sie betet. Und der Rest der Geschichte? Floribeth Mora Diaz lebt und ist gesund. Dem heiligen Johannes sei Dank. Aber mal ehrlich, ist da überhaupt was dran?
Würde ich nicht drüber spekulieren.
Aber so Geschichten geben einem doch Kraft. Das ist so schön, finde ich gut.
Also man runzelt da ja schon mit der Stirn.
Gott wirkt durch die Heiligen auf die Gläubigen, die in Not sind. Das ist die Idee. Es gibt keinen Ort, wo diese Art von Wunder häufiger geklappt haben soll, als an der Grotte von Massabielle in Lourdes. 7000 Heilungen, 69 von der Kirche anerkannt. Was viele Gläubige und die katholische Kirche als Wunderbeweis ansehen, das nennen Ärzte Spontanheilung. Auch wenn es keiner erklären kann und viele Menschen nicht darauf hoffen dürfen, das klappt und gar nicht mal so selten. Wenn du 100.000 bis 1 Million Krebspatienten nimmst, dann sei dir relativ sicher, unter ihnen ist ein Fall von Spontanremission. Der Krebs ist weg und keiner weiß wieso. Carl Sagan ist US-Astronom und Skeptiker und der hat das mal durchgerechnet. Wie viele Kranke in Erwartung eines Wunders nach Lourdes fahren im Verhältnis zu den Heilungsgeschichten. Sein Fazit: Die Grotte wirkt unterdurchschnittlich. Seine Empfehlung: Deine Aussichten auf eine Spontanheilung sind größer, wenn du nicht nach Lourdes fährst. Als Papst Johannes Paul II. Im Zusammenhang mit der Wunderheilung der Costa Ricanerin heilig gesprochen wurde, da gab es noch eine zweite Heiligsprechung. Papst Johannes Paul der 23. Und die lief viel eleganter. Der ist heilig, weil er es nach Ansicht von Kirche und Papst einfach verdient. Ohne Wunder.
Eigentlich müsste ja jeder heilig gesprochen werden, oder?
So sieht es nämlich aus. Der erste Sonntag im September, der ist gebucht. Da gibt es eine Heiligsprechung. Der Vatikan hat heute verkündet, Mutter Teresa dann heilig zu sprechen.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Es ist endgültig. Die Maschine siegt über den Menschen beim asiatischen Strategiespiel Go. Googles Programm AlphaGo hat den besten Go-Spieler Lee Sedol aus Südkorea auch im letzten Match geschlagen. Der Endstand ist 4:1. AlphaGo wurde von Google programmiert und basiert auf einer künstlichen Intelligenz. Die Maschine hatte über Monate gegen sich selbst gespielt und wurde so immer besser. Der Sieg der Software gegen den weltbesten Go-Spieler gilt als ein Riesenschritt in der Entwicklung selbstlernender Maschinen. Vor dem Sieg dachten einige, dass es noch Jahre dauern könnte, bis der Computer menschliche Spieler schlagen kann. Vor allem, weil Go ein sehr komplexes und intuitives Spiel ist. Das Match Mensch gegen Maschine war auch ein großes Medienereignis. Google schätzt, dass allein in China 60 Millionen Menschen die 5 Partien verfolgten. Bis die Dinosaurier ausstarben, stand mehr als 20 Millionen Jahre einer ganz oben, Tyrannosaurus Rex. Wie er sich an die Spitze der Nahrungskette setzen konnte, darüber weiß man bisher nur sehr wenig. Forscher haben zwar Fossilien seiner frühen und sehr viel kleineren Vorfahren gefunden, danach gibt es aber eine große Lücke. Die könnten Wissenschaftler aus den USA und Russland jetzt geschlossen haben. Sie haben in Usbekistan Überreste eines Tyrannosaurus-Vorfahren gefunden, der schon weiterentwickelt war als die früheren Exemplare und die Größe eines Pferdes hatte. Die Knochen sind etwa 90 Millionen Jahre alt und stammen genau aus der Zeit, aus der man bisher nichts wusste. Auffällig ist laut den Forschern, dass dieses Tier schon sehr große Ohren und ein großes Gehirn hatte, trotz seiner eher geringen Körpergröße. Daraus schließen sie, dass diese Sinne eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben könnten, dass Tyrannosaurus Rex zum König der Dinosaurier werden konnte. In vielen Städten in Deutschland gibt es nicht genug Wohnungen. Deshalb suchen Architekten und Stadtplaner nach Lösungen. Einen Vorschlag hat jetzt die Uni Darmstadt zusammen mit einem Think Tank gemacht. Er sieht vor, dass die Städte einfach aufstocken, also neue Etagen auf alte Häuser setzen. Am besten mit Geld vom Bund. Besonders geeignet sind demnach Mehrfamilienhäuser aus den 50er bis 90er Jahren. Mit nur einem Stockwerk mehr auf rund 580.000 dieser Gebäude könnten laut den Autoren mehr als 1 Million Wohnungen entstehen, vor allem in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt. Der Vorteil so einer Aufstockungsaktion wären vor allem die Kosten, denn es müssten keine neuen Grundstücke gekauft und erschlossen werden, also keine Anschlüsse ans Wasser- und Stromnetz gelegt und auch keine Zugangsstraßen gebaut werden. Außerdem könnten durch die neuen Etagen mehr Menschen in den Innenstädten wohnen und müssten nicht mehr von außen zur Arbeit pendeln.
D-Radio Wissen.
6 Jahre haben wir noch. Mit ihr, dann ist fertig, vorläufig erstmal, beziehungsweise endgültig, weiß man noch nicht, fertig mit der Atomkraft in Deutschland. So war zumindest der Plan der schwarz-gelben Regierung, der 2011 beschlossen wurde, nach der Katastrophe von Fukushima. Das ging und geht alles zu schnell für die Energiekonzerne E.ON, RWE und Vattenfall. Die klagen, weil sie dadurch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Und die wollen Gerechtigkeit, und wer Gerechtigkeit will, der klagt eben zum Beispiel am Bundesverfassungsgericht. Heute ging es da los. Shishi Deppe ist unsere Korrespondentin in Karlsruhe. Bis zum Urteil werden vermutlich Monate vergehen. Was genau entscheidet denn das Gericht in Karlsruhe?
Also das Verfassungsgericht prüft ja immer unsere Verfassung. Wie der Name schon sagt, das Grundgesetz, unsere Verfassung. Und in dem Grundgesetz steht, dass man Leuten das Eigentum nicht so einfach wegnehmen kann. Wenn man das tut, das steht in dem Bereich der Grundrechte, dann muss es auch eine Entschädigung geben. Dann muss eine Entschädigung gezahlt werden. Und in einem Gesetz, das jemand enteignet, muss eine Entschädigung vermerkt sein. Das ist der Hauptkritikpunkt der großen Energieversorger, die sagen, nein, also damals 2011, als der Atomausstieg endgültig beschlossen wurde, da war nicht von Entschädigung die Rede. Das stört uns, das geht so nicht. Im Sinne unserer Aktionäre müssen wir hier darauf hinweisen, dass es ein falsches Gesetz war und wir brauchen langfristig Entschädigung. So ist die grobe Argumentationslinie.
Wie sind denn die Chancen, dass das Gericht dann doch sagt, okay, die politischen Beschlüsse, die man 2011 gesetzt hat, die sind vielleicht gar nicht rechtens? Also was kannst du heute nach dem ersten Verhandlungstag sagen?
Es war auffällig, dass heute Nachmittag sehr genau diskutiert wurde mit den Anwälten der Atomkonzerne, inwieweit denn eigentlich überhaupt hier enteignet worden ist, inwieweit überhaupt das Eigentum in Gefahr gebracht worden ist. Da argumentieren die Stromkonzerne, die sagen, na ja, nicht nur unsere Kernkraftwerke können dann irgendwann nicht mehr weiter benutzt werden, sondern wir haben auch Reststrommengen zugebilligt bekommen. Das ist eine Art Eigentumsposition. Wir haben eine Betriebserlaubnis bekommen. Das ist eine Art Eigentumsposition. Alle diese Dinge sind uns erschwert worden. Also viel spräche dafür, sagen sie, dass das nun eben eine Art von Enteignung ist und dass es eben dafür Geld geben muss.
Wenn das Gericht im Sinne der Konzerne entscheiden sollte, wer zahlt denn dann am Ende des Tages diese Kosten für den Atomausstieg?
Das ist sicherlich eine Sache, die aus den allgemeinen Steuergeldern kommt, denn dafür haftet ja keine Privatperson. Das hat der Staat entschieden, das hat die Bundesregierung entschieden und hat dazu ein Gesetz verabschieden lassen. Also das ist klar, das ist die öffentliche Hand, die hier etwas verfügt hat und dafür müsste auch die öffentliche Hand haften und das wären eben wir.
Welche Summen werden denn da genau berechnet, die de facto dann auf uns zukommen können?
Es geht um ziemlich große Summen, das ist auf jeden Fall sicher. Konkret beziffert wird das hier jetzt noch nicht, hier in Karlsruhe, aber da geht es um Milliarden. Allein E.ON spricht von einer Summe um die 8 Milliarden Euro, die sie verloren hätten durch diesen Atomausstieg 2011.
Das ist also der Verlust. Es geht in Karlsruhe ja um die Frage, wer hat Recht? Welche Bemessungsgrundlage hat man denn, um diese Frage zu klären?
Bei der Frage, wer hat Recht, spielt natürlich eine große Rolle, wie viel Gewinn haben die Energieversorger all die Jahre gemacht mit ihren Atomkraftwerken. Und die Frage ist auch, welche Restkosten bleiben auf uns als Steuerzahler sitzen. Also das ist eine ganz schwierige Frage, da geht es um sehr große Summen und da sieht es nicht so aus, dass die Atomkonzerne das nun aus ihren eigenen Portfolios alles zahlen können und wollen. Insofern gibt es ja darüber auch Verhandlungen mit der Bundesregierung um die Frage, wie soll das in Zukunft alles gestaltet werden, der Ausstieg und der Abbau der verschiedenen Atomkraftwerke. Da kommt viel Geld auf den Steuerzahler zu und da muss man natürlich fragen, wird hier ein Risiko auf die Gemeinschaft abgewälzt, die eigentlich die Firmen zu tragen hätten? Deswegen ist so die Haftungsfrage, die hier heute in Karlsruhe diskutiert wird, natürlich etwas mit einem Fragezeichen versehen.
Der beschleunigte Atomausstieg nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima hat die Energieversorger in Deutschland schwer getroffen. Mit Verfassungsbeschwerden wollen E.ON, RWE und Vattenfall die Grundlage für Entschädigung erstreiten. Heute war der erste Verhandlungstag in Karlsruhe und Shishi Deppe war für D-Radio Wissen mit dabei.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
20 Minuten Zlatan. Gibt mehr als 2 Jahre mit Philipp Lahm. Das sagt mein nächster Gesprächspartner. Es geht um Fußball und es geht um ihn.
There's only one Zlatan. You know Zlatan? You should ask people who know Zlatan.
Zlatan Ibrahimovic, der Schwede, der Fußballgladiator, noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, gerade Meister geworden, aber er will wechseln. Wie es heißt, sei denn, Paris baut ihm eine Zlatan-Statue an der Stelle, wo jetzt der Eiffelturm steht, hat er so gesagt. Auch ein anderes schönes Zlatan-Zitat ist, wenn ich in Paris keine Wohnung finde, dann kaufe ich einfach das Hotel, in dem ich lebe. Der Mann hat also durchaus eine gute Selbsteinschätzung und man hat nicht so viel zu melden, wenn man Trainer von ihm ist. Er stellt die Mannschaft auf und als Journalist hat man auch nicht so viel zu melden. Sein Biograf, der Schwede David Lagercrantz, hat für die Biografie ganze zwei Tage mit ihm in Paris Zeit gehabt. Dirk Gieselmann von der Fußballzeitschrift 11 Freunde ist vielleicht der erfolgreichste Deutsche, was die Kontaktzeit mit Zlatan Ibrahimovic angeht. Er hatte immerhin 20 Minuten mit Zlatan. Guten Abend, Dirk.
Guten Abend.
Dirk, warum sind 20 Minuten Zlatan ergiebiger als 2 Jahre Philipp Lahm?
Ja, nichts gegen Philipp Lahm, aber der Zlatan hat eine Menge zu erzählen und traut sich auch. Zlatan ist größer als jeder Verein, jeder Pressesprecher und sagt, was ihm in den Kopf kommt. Und deshalb passiert da eine ganze Menge auch in 20 Minuten.
Ist es so ein Charakteristikum von Zlatan, dass er einfach nicht so dolle überlegt, sondern das gerade Wort raus spricht? Oder was würdest du sagen, passt alles zu dieser Corporate Identity von Zlatan?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass er nicht lange überlegt. Er ist ja sehr intelligent. Seine Gedanken sind sehr intelligent. Das weiß er auch sehr genau. Er weiß auch um die Wirkung seiner Gedanken. Er weiß, dass die Öffentlichkeit regelrecht ausgehungert ist, also solche Gedanken unbedingt braucht und kann sich sicher sein, dass die Leute ihm zuhören. Also er predigt ja mehr, als dass er Interviews gibt.
Also hat er den Beruf verfehlt?
Er ist ein hervorragender Fußballer, wäre sicherlich auch ein hervorragender Showmaster, ein hervorragender Darsteller in Karatefilmen. Ich finde es gut, dass er Fußballer ist und da seine Qualitäten vereint.
War er denn nett zu dir, um nochmal auf das Treffen von euch zurückzukommen?
Er war nett, aber erst nachdem er mich in den Senkel gestellt hatte. Die erste Frage war, kommst du aus Finnland? Was, glaube ich, aus der Perspektive eines Schweden eine Beleidigung ist. Und damit waren die Claims dann erstmal abgesteckt. Er, der große Schwede, ich der kleine Finne und so konnte es dann weitergehen.
Was durftest du denn?
Ganz nett.
Okay, du durftest dann in der Tat auch Fragen stellen oder einfach nur zuhören?
Ich habe Fragen gestellt, aber die fungieren dann in so einem Interview eher so als Knöpfe, die man drückt, um ihn zum Sprechen zu bringen. Also ob das jetzt Antworten auf meine Fragen waren oder auch Sätze, die seiner Selbstdarstellung dienen, das lasse ich mal dahingestellt. Interessant war es auch diesmal allemal.
Okay. Also wir halten fest, Selbstdarsteller, ein Prolet, aber er hat natürlich auch diese soziale Ader. Ich erinnere mich an eine Geschichte, der wollte, glaube ich, ein schwedisches Obdachlosenteam Geld sammeln für ein Turnier und hat ein Trikot verkauft, sind zu Zlatan gekommen und haben ihn auch um ein bisschen Geld gebeten oder um ein Trikot von Zlatan. Und dann meinte er nur, warum wollt ihr das Trikot haben? Ich spendiere euch die komplette Reise. Also das ist auch charakteristisch für ihn?
Ja, er hat nicht vergessen, woher er kommt. Er hat ja Fahrräder geklaut, um damals zum Training seines Jugendvereins zu kommen. Kommt aus einem kleinen kriminellen Milieu, war vernachlässigt. Also seine Initiation als Leistungssportler soll gewesen sein, dass sein Vater, der Alkoholiker war, ihn immer mit Karatefilm-Videotapes allein gelassen hat. Und die hat er sich reingezogen und hat überlegt, ich will auch mal einer sein, der alle besiegt oder wie er heute sagen würde, zlatanisiert. Das hat er nicht vergessen, dass er sich hochgekämpft hat, hat seine Wurzeln nicht vergessen. Deshalb ist er wahrscheinlich heute spendabel gegenüber denen, die nicht so viel haben wie er.
Was würdest du denn sagen, welche Attraktivität geht denn von Zlatan Ibrahimovic aus?
Astralkörper, 1,95 groß, großes Selbstbewusstsein, große Nase. Das hat ja jetzt auch jemand gesagt, wenn schon Statue in Eiffelturm Größe, könnte man ja auch ein Restaurant auf seiner Nase errichten. Er weiß um seine Wirkung. Das macht ihn sicherlich schöner, als er vielleicht objektiv ist.
Warum glaubst du, mag man Zlatan Ibrahimovic? Also, oder was sind es für Typen, die Zlatan mögen?
Typen, die Zlatan mögen, sind, glaube ich, vor allen Dingen Leute, die noch Erinnerungen haben an die 80er Jahre, an Leute wie Horst Rubesch, Dieter Hoeneß, Leute, die dahin gegangen sind, wo es weh tut, sportlich und verbal, die dann sozusagen lange in der Diaspora waren, alleingelassen mit Interviewautomaten wie Philipp Lahm etc. Und die sich jetzt freuen, dass es im Fußball des Jahres 2016 jemanden gibt, der gut kicken kann und auch nebenbei noch für Show sorgt.
Hast du ein Lieblings-Zlatan-Zitat?
Ja, er hat mal gesagt, Zlatan ist auch nur ein Mensch. Er spricht ja mit Vorliebe wie alle Großen von sich selbst in dritter Person. Zlatan ist auch nur ein Mensch, so wie der Hai auch nur ein Fisch ist.
Muss man eigentlich so stehen lassen, ne? Für die Bundesliga wäre er sicherlich ein Gewinn. Manchester United wird als nächster Verein von ihm gehandelt. Zlatan Ibrahimovic, Dirk Gieselmann von der Fußballzeitschrift Elf Freunde hat ihn schon mal treffen dürfen und dürfen und wird wahrscheinlich seinen Kindern davon noch erzählen, bis die Kinder dann wiederum das hier singen. Zlatan Ibrahimovic. Ein paar seiner besten Sprüche findet ihr auch im Netz auf dradiowissen.de. Wir hören uns morgen wieder. Thilo Jahn wünscht einen schönen Abend. Dritte Person und so habe ich gelernt. Mach's gut. Tschüss.
Dradio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.